SWR Kultur. Gast vor acht.
Der Spielfilm Als wäre es leicht erzählt die Liebesgeschichte zwischen Kati und Florian. Soweit erstmal so alltäglich. Aber ihre Liebe hat Herausforderungen, die die meisten von uns nicht kennen. Denn Kati ist gehörlos und Florian ist blind. Und nicht nur die Geschichte, sondern auch die Produktion des Films ist besonders. Als wäre es leicht ist der erste deutsche Spielfilm, in dem beide Hauptrollen mit Menschen besetzt sind, die im wirklichen Leben auch gehörlos bzw. blind sind. Es ist der Debütspielfilm des Hamburger Filmemachers Milan Skrobanek und mit ihm spreche ich jetzt über diese besondere Produktion, denn er ist unser Gast vor acht. Herzlich willkommen.
Schön, dass ich da sein darf.
Im Film trifft ja Kati, die von Cindy Klink gespielt wird, auf Florian. Der wird gespielt von David Knors und er ist im Film Stadionkommentator, also ehrenamtlich. Sie fotografiert gerne. Und die beiden treffen sich dann bei ihrer Arbeit im Dialoghaus Hamburg und verlieben sich ineinander. Wie sind denn diese beiden Figuren zu Ihnen gekommen?
Das kam tatsächlich ein bisschen über Umwegen. Also die Grundidee war jetzt gar nicht, etwas zum Thema Blindheit oder Gehörlosigkeit zu machen, sondern über nonverbale Kommunikation. Mhm. Weil ich einfach gemerkt habe, dass ob man einen Menschen mag oder nicht mag, ob man sich zu der Person hingezogen fühlt, dass das so im ersten Schritt so wahnsinnig wenig mit dem gesprochenen Wort zu tun hat, also mit dem Austausch von Inhalten, sondern dass das eher so nonverbale Kommunikationsformen sind, zu großen Teilen auch unterbewusst, die wir gar nicht wahrnehmen, ne, wie Geruch und so Stimmung, die zwischen zwei Menschen herrschen. Dass es mir darum ging, jetzt eine Beziehung zu schaffen, wo diese erste Wahrnehmungsebene, wo man sich problemlos Inhalte austauschen kann, mal weggenommen wird, um dann zu schauen, wie sich Zuneigung trotzdem auf tieferer Ebene dann entwickeln kann. Das war eigentlich der Ursprung dieser Idee.
Und wie haben Sie die Geschichte dann weiterentwickelt, also ausgehend von dieser Grundidee?
Ja, ich kam dann eben auf diese Konstellation mit einem blinden Mann und einer gehörlosen Frau, weil ich das dann so visuell sehr spannend fand und auch audiovisuell, weil man dann natürlich mit den Wahrnehmungsebenen schön spielen kann, filmisch, und hatte dann aber natürlich große Berührungsängste erstmal, weil die Grundidee kam jetzt gar nicht durch die Behinderung auf mich zu, sondern hatte irgendwie eine andere These, die ich versuche zu ergründen, und dann fühlt man sich natürlich als sehender, hörender Mensch, der auch selber in der Familie oder auch im Freundeskreis überhaupt keine Berührungspunkte mit diesen Behinderungen hat, so ein bisschen übergriffig, anmaßend, ne, dass man das dann so macht. Und deswegen habe ich dann sehr früh das Dialog aus Hamburg dazu geholt und den Kontakt mit blinden und gehörlosen Menschen gesucht, die mir dann auch schon beim Drehbuch geholfen haben. Und dann lag es für mich auch irgendwie nahe zu sagen, dann lass uns das doch auch gleich vor der Kamera so besetzen, damit wir dann als Filmteam beim Dreh jeden Tag auch die gleichen Probleme haben, die beiden dann vor der Kamera haben, die beiden Figuren. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das bei dem Projekt super passen würde. So.
Sie haben gerade ja erzählt, dass Sie das Dialoghaus Hamburg dann eingebunden haben. Das sieht man ja auch im Film. Wie kann man sich das vorstellen?
Genau, das Dialoghaus Hamburg verfügt über ein sehr großes Netzwerk, und zwar von blinden Menschen und gehörlosen Menschen, weil das ist eine Ausstellung, das war früher Dialog im Dunkeln und dann kam aber der Dialog im Stillen noch dazu. Das heißt, das ist ein Haus in Hamburg, wo blinde und gehörlose Menschen wirklich zusammenarbeiten. Mhm. Gar nicht so selbstverständlich, weil das schon sehr getrennte Lebenswelten sind. Und die haben mich dann vermittelt. Ich hatte dann eine gehörlose Schauspielerin auch, die mir da geholfen hat beim Drehbuch. Ich habe eine blinde Person, die beim Dialoghaus gearbeitet hat, eine Buchautorin, die mir geholfen hat. Und ich hatte dann immer wieder so in unregelmäßigen Abständen Fassungen fertig, die ich dann mit blinden und gehörlosen Menschen besprochen habe. Zudem hatte ich auch eine Co-Autorin, Eibe, die auch schon mit dem Thema, ja, die hat schon einen Film gemacht, einen Dokumentarfilm über blinde Menschen, und hat auch ein Festival, ist sie da, organisiert sie mit immer einmal im Jahr, das Klappe-auf-Festival für blinde und gehörlose Menschen. Das heißt, die hatte da auch nochmal schon mal einen etwas geschulteren Blick. Und dann ist ja so ein Drehbuch auch nie fertig, ne? Also es ist ja irgendwann fertig, in Anführungszeichen, dass man dann anfängt, Finanzierung irgendwie sich zu suchen. Aber richtig fertig ist das ja immer erst quasi 5 Minuten vorm Dreh. Mhm. Das heißt, dann kam natürlich auch mit der Besetzung von Cindy und David auch nochmal ganz viele Gespräche, die dann auch nochmal Einfluss auf das Drehbuch hatten, ne?
Und haben die dann nochmal Input gegeben in den Szenen?
Nicht so viel, wie ich dachte, weil ich natürlich immer die Angst habe, da ist ganz viel, was nicht stimmt. Aber die haben dann beide wohl also schon gesagt, dass wir da ganz tolle Vorarbeit geleistet haben, weil eben auch schon so viele blinde und gehörlose Menschen am Drehbuch beteiligt waren. Aber es waren trotzdem immer mal wieder kleinere Sachen, ne? Also es waren jetzt keine fundamentalen Geschichten, aber schon immer so kleinere Sachen, wie man so durch den Alltag geht. Oder eben, was auch eine sehr, sehr wichtige Sache war, wie dieses ganze Thema rund um das Cochlea-Implantat bei Gehörlosigkeit. Ne? Da habe ich sehr, sehr, sehr viel Input bekommen von den dramaturgischen Beratern, aber auch von Cindy und auch noch von Tobi, der hat Deaf Supervisor gemacht bei uns, der dann auch nochmal alles geprüft hat.
Das Cochlea-Implantat ist ja ein Implantat, mit dem gehörlose Menschen, also wenn sie quasi diese Bedingungen erfüllen und es funktioniert, dann wieder hören können. Und Kati hat ja in dem Film den Konflikt mit ihrer Mutter, dass sie das nicht möchte, weil für sie Gehörlosigkeit nichts ist, was man reparieren muss. Das fand ich auch eine spannende Perspektive. Wollten Sie das auch mit dem Film vermitteln? Also diese Herausforderungen, die man vielleicht als nicht gehörlose Person gar nicht so wahrnimmt?
Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das war jetzt so meine Agenda. Mhm. Das ist dann so mit passiert und das ist schön, aber es war jetzt nicht meine Absicht, sondern meine Absicht war, dass beide Figuren so dargestellt werden, dass sie alleine problemlos durchs Leben kommen und auch überhaupt kein Problem für sich mit ihren Behinderungen haben, weil die da schon seit Geburt oder seit langer, langer Zeit mit leben. Und dass wir sie eben nicht in so einer Opferrolle zeigen, was ja oft gemacht wird, so auch die Armen und schlimm und schlimm. Und aber gleichzeitig auch nicht noch mit so Helden-Superkräften ausstatten, was man ja bei blinden Menschen oft macht. Ne? Mhm. Und das war eher das Anliegen, dass wir zwei Figuren schaffen, die selbstbewusst und eigenständig durchs Leben gehen können. Und dadurch hat sich dieses andere, was Sie gerade meinen, halt dann miterzählt.
Und wie hat die Kommunikation am Set dann funktioniert? Also hatten Sie da Unterstützung oder ging das auch per Telefon und mit den ganzen Hilfsmitteln?
Also mit David, der ist ja blind, aber mit dem kann ich ja dann mich ganz normal unterhalten. Mhm. Ne, da gab es ein paar Kleinigkeiten, wo ich in der Kommunikation ein bisschen lernen musste. Zum Beispiel musste ich ja die Wege mit ihm abgehen. Ne? Also wenn man sonst oft zu einem Schauspieler sagt, geh mal da am Baum rechts, 10 Meter weiter bis zur Mülltonne und dann links. Sowas geht halt nicht. Deswegen musste ich mit David immer so die Wege vorher nochmal ganz genau abgehen, um ihm zu sagen, wo seine Positionen sind. Und wenn man mit David dann so in einer Gruppe steht, und man sehr oft sagt, und dann gehst du da und dann machst du das. Da muss man dann auch den Namen einfach sagen. Weil woher soll er sonst wissen, dass ich ihn meine? Ne? Das waren eigentlich die beiden Kleinigkeiten, die es bei David mit der Kommunikation gab. Ansonsten war das eigentlich relativ einfach. Und mit Cindy waren es zwei Sachen. Zum einen, anders als Kati, hat Cindy sich ja privat fürs Cochlea-Implantat entschieden. Sie hatte während des Drehs schon eine Seite gemacht und jetzt nach dem Dreh die zweite Seite. Das heißt, wenn sie das Cochlea-Implantat drin hatte, konnte ich auch mit ihr mich unterhalten. Nicht jetzt so ganz, ganz flüssig, aber das ging dann tatsächlich. Während der Dreharbeiten hatte sie es natürlich nicht drin, weil Kati es ja nicht hat. Und dann hatten wir halt Dolmetscherinnen, ganz viele.
Ja, und auch wenn es jetzt nicht die Ursprungsidee war, ist der Film ja ein Vorreiter jetzt, weil es ja der erste Spielfilm ist, mit beiden Rollen besetzt von Menschen, die eine Seh- bzw. Hörbehinderung haben. Und in der Vergangenheit wurden solche Rollen ja oft von Menschen ohne Behinderung besetzt, mit der Begründung, dass es sonst zu kompliziert ist. Können Sie das nachvollziehen jetzt auch nach Ihrer Erfahrung?
Also zu kompliziert ist es tatsächlich nicht. Es ist natürlich organisatorisch, produktionell ein bisschen komplizierter, gerade die Organisation von Gebärdendolmetscherinnen, je nachdem, wo man dreht, ne, kommen dann ja auch wieder Fahrkosten, Hotelkosten, Reisekosten hinzu. Ich kann von meiner Seite aus jetzt wirklich nur sagen, wenn man das vorhat, muss man vor dem Aufwand aber wirklich keine Angst haben. Ich tue mich aber trotzdem schwer damit, so Wörter wie Pionier oder Vorreiter irgendwie für mich anzunehmen. Also, weil ich finde, wenn David und Cindy so sprechen, dann finde ich das total schön, wenn man sich das anhört, wie die beiden dafür kämpfen, dass da mehr kommt, dass da einfach solche Rollen so besetzt werden. Wenn ich aber jetzt so als hörende, sehende Kartoffel dann irgendwie mich da hinstelle und ach, es fühlt sich irgendwie so an, als ob ich dann deren Behinderung nutze, um mich da irgendwie auf so ein Podest und hier. Und deswegen finde ich das so ein bisschen unangenehm, wenn mir das immer zugeschrieben wird.
Also kein Pionier, aber trotzdem ein Film.
Nein, Pionier ist so ein großes Wort, deswegen, nee, das ist echt, nee.
Ja. Der Film Als wäre es leicht kommt ja heute in die Kinos und zwar mit Untertiteln für gehörlose und schwerhörige Menschen. Und für blinde Menschen gibt es eine Audiodeskription und sie sind ja auch mit dem Film schon vor Kinostart auf Kinotour auch gewesen. Und die nächste Station der Kinotour ist morgen in Koblenz und zwar um 18 Uhr im Apollo und Odeon Kinocenter. Milan Skrabonek wird leider nicht vor Ort sein, aber die Hauptdarstellerin Cindy Klink wird da sein. Und wir sprechen gleich noch weiter über seine Anfänge als Filmemacher hier in SWR Kultur am Abend. Hannes Wader mit Wünsche war das in SWR Kultur am Abend. Einem Liedwunsch von unserem Gast für acht heute Abend, dem Filmemacher Milan Skrabonek. Sie haben ja auch ein ganz besonderes Interesse für Liedermacher, würde ich sagen. Zumindest haben Sie schon öfters mal welche porträtiert, zum Beispiel Wolf Biermann. Was macht denn diese Menschen für Sie so interessant?
Die wurden mir einfach in die Wiege gelegt von meinen Eltern, ganz, ganz besonders von meiner Mutter. Habe ich wirklich Hannes Wader, Reinhard May vor allem, Wolf Biermann, Konstantin Wecker, Franz Josef Degenhardt, rauf und runter gehört, eigentlich fast nichts anderes. Bis zu einem sehr, sehr hohen Alter noch, dass ich natürlich in meinem Freundeskreis der Einzige war, der sowas gehört hat. Das ist einfach so mit der Muttermilch aufgesogen, sagt man ja auch so ungefähr. Es ist natürlich deutsche Sprache da natürlich sehr wichtig, ne? Natürlich kann ich auch Englisch und so, aber es ist halt schon was anderes lyrisch, wenn man wirklich dann alles versteht, ne? Ach, ich finde es einfach so wahnsinnig fasziniert, diese ganze Zeit da aus 60ern, 70ern, wo man das ja erst entwickelt hat, ne? Also, mhm. ne, dieses überhaupt politisch und auch eigene Gefühle, irgendwie sein eigenes Dasein mit einer Gitarre, diese ganze Burg Waldeck-Phase da. Also, es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig spannend, dass ich da bis heute eigentlich hängen geblieben bin bei den alten Liedermachern.
Ja, Sie haben ja Film studiert in Hamburg und in Marseille und haben dann von Anfang an Spielfilme und Dokumentarfilme gemacht. Auch Filme für kommerzielle Kunden. Das ist ja eine sehr extrem große Bandbreite an Themen, an Genres, die Sie da umgesetzt haben. War das auch ein Grund, Filmemacher zu werden, so viele verschiedene Geschichten wie möglich erzählen zu können?
Nee, eigentlich wollte ich immer nur Spielfilme machen. Ich gucke auch nur Spielfilme. Ich bin wirklich so ein absolutes Spielfilm-Suchtkind schon seit der Pubertät und habe dann auch während des Studiums ausschließlich Spielfilme eigentlich gemacht, also Kurzfilme. Und habe dann nur meinen Abschlussfilm damals, weil ich habe so eine sehr prägende Vergangenheit beim Tischtennissport gehabt. Und dann 2012 war die Tischtennis-Weltmeisterschaft in Deutschland. Genau zu dem Zeitpunkt habe ich meinen Abschluss gemacht. Und dann dachte ich, das ist doch jetzt prädestiniert, darüber was zu machen. Und das ist dann halt ein Dokumentarfilm geworden. Und dann bin ich da irgendwie so reingerutscht. So. Und habe dann halt noch mehrere Dokumentarfilme gemacht. Und parallel, ja, ist ja oft so im Leben, ne? Das rutscht man irgendwie hin und dann durch Zufall auch irgendwie über zwei Ecken dann in so eine Werbegeschichte da reingerutscht, was ich wirklich nie machen wollte, aber ist dann auch irgendwie passiert. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass ein Spielfilm auch finanziert zu bekommen ist so wahnsinnig aufwendig und dauert einfach unglaublich viel Zeit. Ich meine, das hat ja jetzt auch über 10 Jahre gedauert, bis wir das Geld zusammen hatten. Und ein Tag ist ja lang, man muss ja irgendwas machen, irgendwas anderes. Ne?
Und wie entscheiden Sie, was dokumentarisch erzählt wird und was fiktiv?
Also meistens wählt man ja ein Thema, was einen gerade interessiert. Und ich jetzt in meinen Beispielen, ohne das jetzt verallgemeinern zu wollen, das weiß ich jetzt nicht, aber bei mir war es immer so, dass dann das Thema eigentlich das Format vorgegeben hat.
Und wie begegnen Ihnen diese Themen?
Also beim Tischtennis-Dokumentarfilm, da war es halt ziemlich klar, ne? Das war halt wirklich meine komplette Kindheit und Jugendzeit habe ich in einer Tischtennishalle verbracht und das war eine Aufarbeitung meiner eigenen sportlichen Vergangenheit und ich habe danach ja auch noch 2 weitere Sportdokumentarfilme gemacht, die würde ich jetzt mal dann ähnlich verorten, dann war der Komplex vielleicht noch nicht ganz aufgearbeitet so. Und danach habe ich ja einen Dokumentarfilm über Künstler gedreht und Künstlerinnen. Da kam das eher, dass ich da so eine kleine Sinnkrise hatte, was die Bedeutung von Kunst und Kultur anging und nicht mehr so richtig wusste, warum. Und diese wunderschöne, naive Leidenschaft, die man so an der Kunsthochschule hatte, irgendwie weg war. Und um das irgendwie zu verarbeiten, habe ich dann versucht, andere Künstler und Künstlerinnen kennenzulernen und mit denen darüber zu sprechen. Das kam auch irgendwie aus mir raus. So.
Und kommen Sie dann zu einer Lösung? Also wenn es ein Gedanke ist, der Sie persönlich gerade beschäftigt, hilft da so ein Film dann?
Nö, das wäre ja langweilig. Also wenn man eine Fragestellung hat, wenn man die löst, dann finde ich, ist man bei Filmen im falschen Beruf. Also man kreist das Thema und die Problematik und hat am Ende eigentlich 20 Mal mehr Fragen als vorher. Das sollte eigentlich der Ansatz sein. So.
Mhm. Und welche Frage gibt es im Moment und was arbeiten Sie gerade?
Jetzt gerade habe ich tatsächlich wieder eine Idee über Sport, weil ich bin jetzt seit 4 Jahren Vorsitzender von einem Sportverein. Und habe jetzt die Idee entwickelt, da haben wir auch Förderung schon für bekommen. Da schreibe ich gerade an einer Serie, wie ein chinesischer Millionär einen deutschen Sportverein übernehmen möchte. Also als Komödie oder als Dramedy, wie man heutzutage so schön sagt. Weil der chinesische Kapitalist natürlich die deutschen Kartoffeln unterschätzt hat.
Mhm.
Und die deutsche Vereinsmeierei. Das ist nämlich gar nicht so einfach, einen demokratischen Verein zu übernehmen als Autokrat.
Bleiben wir gespannt, was da noch kommt. Der Filmemacher Milan Skrobanek war heute unser Gast vor acht hier in SWR Kultur. Sein Spielfilm Als wäre es leicht startet heute in den Kinos. Danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.